Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss.
Ich habe gedacht, Mann, die Vögel fangen an zu zwitschern. Die Bäume schlagen gerade aus. Du hättest jetzt irgendwie wahnsinnig gut Me-Time haben können und hättest einfach wirklich nur mit den Hunden zusammen durch den Wald gehen können. Was machst du? Du hörst dir so eine Krutze an. So, das ist eindeutig 90%, aber versteckte 90%.
Und Dr. Burak Yildirim.
Ich glaube, was uns auf der einen Seite davor abhält, ist die Angst, etwas zu verpassen. Ob das jetzt Wissen ist, News, Klatsch und Tratsch, was auch immer. Und das andere ist natürlich schon auch irgendwo, dass man eventuell auch Schuldgefühle bekommen könnte. So nach dem Motto, ja, ich stand jetzt nicht zur Verfügung und habe mich rausgezogen. Das war eventuell egoistisch. Auch Egoismus ist in dem Zusammenhang ja fast gewünscht.
Endlich mal ein kompliziertes Thema. Das freut mich und ich bin sehr glücklich, dass ich die komplizierten Themen des Lebens mit dir teilen kann, lieber Burak. Schön, dich zu sehen.
Vielen Dank. Geht mir genauso. Nachdem wir viele noch schwierigere Themen total einfach gemacht haben in den letzten knapp 100 Folgen. Wir marschieren auf Folge 100. Mike,
brutal.
Hättest du das gedacht?
Nee, brutal. Das ist brutal.
Verrückt.
Das ist brutal. Oh, was machen wir bei der 100. Lassen wir irgendwie die Korken knallen, oder?
Aufhört, am Zenit.
Am Zenit, oh. Also ich finde, der ist ja noch lange nicht erreicht. Und ich glaube, da werden auch viele, viele, viele da draußen werden traurig, wenn wir da sagen würden, ab der 100. ist Schluss.
Nee, ja. wir haben ja noch Futter, wir haben noch Munition.
Wir haben noch Munition, wir haben auch Sturgeon's Law. Und ja. Das ist... Das musst du uns gleich mal erklären. Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht so, boah, was geht da in diesem Arzt vor? Und er wird es uns bestimmt erklären. Und dann schraube ich mich da rein in dieses Thema und denke mir, boah, 90% ist Mist. Aber dazu mehr gleich.
Ja.
Zu diesem kleinen Spoiler mehr. Aber das lösen wir auch auf. Nur, wie war denn so dein Mental Health Moment der Woche?
Der war wunderbar. Weil wir mit unserer Belegschaft aus der Praxis unser 5-jähriges Jubiläum gefeiert haben und alle zusammen nach Lissabon geflogen sind und ein schönes Wochenende in Lissabon hatten. Und das lief, also besser hätte man das eigentlich nicht malen können. Lissabon ist vor, ich glaube, 2 Wochen noch im Regen untergegangen. Gefühlt gab auch ein interessantes Reel, das habe ich ja später gesehen, von Kai Pflaume. Ja, natürlich. Der da irgendwo sich in Sicherheit bringen musste, weil es aus Kübeln gegossen hat. Da hatten wir natürlich schon gebucht, aber wir waren da, wir hatten in der Spitze 25 Grad, eitel Sonnenschein und es war einfach ein wunderbarer Ausflug mit wunderbaren Menschen, die uns die letzten Jahre zur Seite gestanden sind und die Praxis mit aufgebaut haben und zu dem gemacht haben, was sie mittlerweile darstellt. Und Gott sei Dank ist nicht nur unser Steuerberater zufrieden, sondern auch alle anderen, vor allen Dingen auch unsere Kunden. Und deshalb war das ein schönes Wochenende. Man konnte, klar, man macht sich ja Gedanken, sitzt dann da und denkt sich, meine Güte, hättest du das gedacht? Vor 6 Jahren oder über 6 Jahren, oder 7 Jahren knapp fast jetzt, als wir den Spatenstich, zumindest den gedanklichen, hatten, die Praxis zu gründen, dann knappes Jahr später nach den ersten wirren Ideen dann auch umgesetzt haben. Mhm. Wenn man dann jetzt guckt, wo sich das Ganze hin entwickelt hat und wir wirklich ein ganz, ganz tolles Kollegium haben, großartige Mitarbeiter und eben wunderbare Menschen. Das ist, glaube ich, auch nochmal so das Wichtige in unserem Bereich, weil es ja nun mal um die Gesundheit geht und vor allen Dingen um Menschen geht. Und deshalb war kurzum ein großartiges Wochenende, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, es war sogar für die Stimmung nochmal ein schöner Push für hoffentlich weitere viele gute, erfolgreiche und kollegiale Jahre.
Cool. Wirklich cool. Richtig gut. Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, als es da losging.
Ja.
Mit dem Auto Sports Lab und sechs Jahre ist echt total. Das ist ja.
Sechstes Jahr läuft.
Vorbei.
Und dann gucken wir mal. Ja, gucken wir mal.
Nicht so schlecht. Nicht so schlecht, Lissabon. Mhm. Ja, hast du noch einen Job? Hast du noch einen Job? Also falls du, was ich irgendwie...
Nö. Wir hatten uns ein paar Gedanken gemacht, wo man hin reisen kann, wo hoffentlich die wenigsten bisher aus der Praxis auch waren, damit es eben was Neues ist. Ich glaube, bis auf zwei, die schon mal da waren, war das für die meisten das erste Mal.
Ja.
Und und dass das alles so gut gepasst hat, vor allen Dingen natürlich auch im Wetter. Ich meine, klar, du kannst auch so ein schönes Wochenende verbringen, aber das Wetter ist nun mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, vor allen Dingen, weil man da auch sehr viel zu Fuß machen kann, sehr viel zu Fuß erkunden kann, was wir auch getan haben. Und rundum gut.
Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut.
Und was hast du getrieben die Woche? Mental.
Mental. mental war es so, dass ich ein wenig Sorge hatte. Direkt letztes Wochenende. Und zwar war es so, dass mein Bruder ist im Moment in Asien unterwegs. Und in Thailand. Und es war so, dass plötzlich kriegte man ja so eine Push-Nachricht, zumindest habe ich so einige Ticker, dass in Thailand und Myanmar plötzlich dieses fürchterliche Erdbeben war.
Mhm.
Und das war dann irgendwie schon mal brutal, weil ich hatte irgendwie ein Seminar zu geben und war in Vorbereitung, in letzten Zügen und so kurz vor Seminarbeginn kam diese Einmeldung und dann war ich echt... Also eine Familien-WhatsApp-Gruppe und alle hell in Aufregung und niemand hat meinen Bruder erreicht. Mhm. Über mehrere Stunden hinweg und ich habe dann immer wieder zwischendurch aufs Handy geguckt, habe dann die Leute so ein bisschen beruhigt, weil ich halt einfach auch wusste, ob meiner journalistischen Vergangenheit, dass in solchen Gebieten dann die Mobilnetze als erstes down sind. Insofern also nichts Weltbewegendes. Erstmal habe ich dann auch gesagt, so seid mal vorsichtig, ich glaube, das könnte einfach die Nichterreichbarkeit damit zusammenhängen. Und so war es am Ende auch. Und dann haben wir, dann doch relativ zeitig eine Nachricht gekriegt von meinem Bruder, dass er in Ordnung ist, dass alles in Ordnung gegangen ist, dass er auch nicht mehr in Bangkok ist, dass er auch ein bisschen weiter südlich ist, dass er auch nicht, dass man da in der Gegend nicht so wahnsinnig viel gemerkt hat und dass wohl auch nicht so viel passiert sei. Und dann war es eben so, dass du plötzlich aber Meldungen hattest, dass über 1000 Tote in Myanmar, dass wirklich einfach auch viel passiert ist, dass du hier gar nicht so richtig mitgekriegt hast. Es war dann mal für ein paar Stunden, ist das über die Ticker gelaufen und dann ist es aber auch weg gewesen. Also jetzt ist es auch weg. Also es sind halt wirklich viele Menschenleben einfach gewesen. Und du hörst nichts mehr davon. Also du hörst einfach nichts mehr davon. Und das hat mich dann wieder so, an den Punkt gebracht, wo ich dachte, Mann, also so die wirklich relevanten Geschichten, die liest du dann eigentlich gar nicht so richtig, wo es dann wirklich einfach auch im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod geht. Und ich war einfach nur froh, dass ich so dieses Lebenszeichen dann bekommen hatte, dass wir das Lebenszeichen bekommen haben und muss gestehen, dass ich jetzt nicht in heller Aufregung war. Aber trotzdem ist es einfach ein richtig doofes Gefühl und umgekehrt auch wieder ein richtig gutes Gefühl, wenn du dann so diese Erleichterung hast und dann du wieder feststellst, dass diese Dinge so unfassbar schnell passieren können, dass wir uns ja so in Sicherheit wiegen, dass wir denken, es ist alles in Ordnung. Aber trotzdem kann eben von heute auf morgen irgendwie alles Mögliche passieren und das kannst du manchmal einfach auch nicht steuern und das, ja, die Besinnung dahin tut auch mal ganz gut, einfach auch mal wieder zu wissen, nö, es ist nicht alltäglich und das ist auch so, so ein Gedanke, den ich dann mal so nebenbei noch aufgeschnappt habe, dass wir, weißt du eigentlich, dass das 100.000 Menschen täglich nicht mehr wach werden? Die sterben im Schlaf?
Nee, also ich weiß, dass jede Menge Menschen pro Tag sterben. Mhm. Aber genauso wie auch noch jede Menge geboren werden. Aber
hört sich das mal an, 100.000, das ist ja, eine Riesenzahl.
Ja, die Fragilität des Seins.
Ja.
Eine schöne Folge.
Eine schöne Folge, oh.
Komm, da kann man eine schöne Folge draus basteln.
Ja, in 3 Wochen, liebe Freunde.
Ja, es ist, also, ich meine, darüber kann man auch nochmal gesondert sprechen, aber es ist schon, also ich, das jetzt aus dem Nähkästchen, aber ich bete einfach jeden Abend und also vorm Schlafen gehen und morgens vorm Aufstehen. Das kann jeder handhaben, wie er will. Und es gibt auch natürlich verschiedene Formen von Beten. Aber ich versuche mir schon so ein bisschen über das Sein einfach immer mal wieder Gedanken zu machen, ne? Weil man schmiedet so viele Pläne, kurzfristig, mittelfristig, aber vor allen Dingen langfristig. Und wenn man dann so das Thema Erdbeben jetzt in Myanmar mitbekommt und auch die Auswirkungen in benachbarte Länder natürlich diese ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir aktuell noch haben und auch in den letzten Jahren vermehrt hatten, das ist natürlich schon wirklich, das ist wie ein Wimpernschlag. Das ist schon, auf der einen Seite kann das total bedrückend natürlich auch sein, aber das Schöne ist, dass man sich immer wieder auch wirklich auf Dinge freuen kann und auch freuen sollte. Und auch viele Dinge, die einem so aufs Gemüt schlagen, die aber letztendlich auch in den meisten Fällen lösbar sind, eben nicht zu ernst nehmen sollte. Aber es ist halt auch leichter gesagt als getan, weil wir werden natürlich auch mit Informationen, Nachrichten, E-Mails und so weiter bombardiert und dann ist immer mal wieder was Neues dabei, da macht man sich neue Sorgen und neue Gedanken. Aber es ist schon schön, wenn man bestimmte Aufgaben hat, wenn man Menschen um sich hat, die einen mögen, die einen lieben, die einen unterstützen. Das müssen nicht viele sein. Da reicht eine Handvoll. Weil viele andere sind ja eh nur Follower, in welcher Form auch immer, die auch sehr schnell entfolgen, wenn es dann aus irgendwelchen Gründen nicht so richtig passt oder angeblich nicht mehr passt. Und deshalb ist es schon schön, wenn man sich einfach auch an kleinen Dingen eben erfreuen kann. Und das sollte man auch nutzen, denke ich.
So ist das. Genau so ist das. Du hast dir ein Thema heute ausgesucht, das ja schon auch steile Thesen beinhaltet, muss man sagen. Wenn man nach Sturgeons Gesetz leben würde, dann wüsste man natürlich auch das, oder dann könnte man erahnen, wenn man so ein bisschen sich da rein wurstelt, dass die These ist, 90% dessen, was so ist, ist alles Mist, beziehungsweise es ist ja so, dass Theodore Sturgeon eine Hypothese gewagt hat, die, also von was 90% von allem Mist sei. Also holen uns doch nochmal so ein bisschen rein. Es geht ja, also nicht ausschließlich, aber vor allem um kulturelle Güter wie Musik und Filme und Bücher. Und bin gespannt, wie du das auch mit in den Bereich mentale Gesundheit rein, wie du da die Verknüpfung hast. Du hast was gelesen, glaube ich, ne?
Genau, ich habe was gelesen, da ging es nicht um mentale Themen, es ging eher um unternehmerische Themen. Und dabei fiel unter anderem, da ging es so ein bisschen um die zehn wichtigsten Regeln, sowas in der Art. Ne? Ich meine, wenn man alle 10 wichtigsten Regeln mal nebeneinander schreiben würde, hätten wir, glaube ich, 100.010. Und die kann man alle nicht beherzigen. Aber mir fiel halt, oder mir blieb dann das Thema eben gedanklich hängen, was eben nach Sturgeon benannt ist, oder das Gesetz nach Sturgeon, dass 90% von allem Mist sei. Und daraus hatte ich dann gesagt, ja wunderbar, wenn wir gleich ein bisschen tiefer eintauchen, wenn von allem 90% Mist ist, dann brauchen wir Mut zum Nein oder beziehungsweise Mut zum Nein sagen. Weil letztendlich würden wir ja dann unheimlich viele Dinge machen oder uns unheimlich mit vielen Dingen unheimlich intensiv auseinandersetzen, die es eigentlich ja nicht wert wären, laut Sturgeon. Und man muss ja dazu sagen, ich kannte den Menschen nicht. Wie gesagt, ich habe dieses Gesetz dann gelesen, kannte den Mensch überhaupt nicht, dass der Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat oder geboren wurde und sich mit Science Fiction auseinandergesetzt hat. Und letztendlich ist es so ein bisschen beim Reinarbeiten in das Gesetz und auch in die Person Theodore Sturgeon eben klar geworden, dass er sich vor allen Dingen auf die Kritik auf die Kritik seiner Arbeit bezog. So, und als Science Fiction ein Autor, nennen wir es mal so, Anfang 1900 so und so, war es, glaube ich, ein bisschen schwierig, mit diesen Themen Geld zu verdienen, beziehungsweise nicht auf dem Scheiterhaufen zu landen, weil ich meine, da sind natürlich schon, wenn man bedenkt, was teilweise vor 100 oder über 100 Jahren an Ideen entstanden sind, die heute tatsächlich eingetreten sind und auch Realität geworden sind, dann muss man natürlich schon eher vor diesen Menschen den Hut ziehen. Aber die haben sicherlich sehr gelitten zu der Zeit, wenn man es nett beschreiben würde, als Wahrsager, um nicht aber dann zu sagen, als Wahnsinnige. Und deshalb ging es so ein bisschen darum, dass unter anderem das Genre Science Fiction zu der Zeit wohl sehr kritisiert wurde. Als Schabernack, als Blödsinn, als Fantasterei und Sturgeon darauf aufmerksam machen wollte, dass das eigentlich für jede Kunstform oder für jedes Medium eigentlich gilt. Ob das jetzt Literatur, Musik, Film, irgendwelche anderen kreativen Ressourcen und Werke und nur ein kleiner Prozentsatz hohe Qualität erreicht. Und deshalb hat er dann halt gesagt, genauso auch wie auf eben um auf Skepsis gegenüber mäßiger Kritik hinzuweisen und zu sagen, es existiert halt viel Mittelmäßiges und es lohnt sich aber nach den High Quality 10% zu suchen beziehungsweise zu streben. So, und daraus habe ich dann überlegt, gut, aber das ist schwierig, weil wir, so wie wir es im Entree auch hatten, mit unheimlich viel Müll uns tagtäglich auseinandersetzen müssen, vor allen Dingen auch medialem Müll, und es einem schon unheimlich schwerfällt, Dinge wirklich nicht zu tun oder auch bewusst abzusagen, sich eben nicht zur Verfügung zu stellen. Und deshalb habe ich gedacht, können wir vielleicht Sturgeons Gesetz und eben so ein bisschen als Headline Mut zum Nein nutzen, die Dinge zusammenzubringen und mal so ein bisschen aufzuarbeiten, was letztendlich ein bewusstes Nein sagen bedeuten würde, wenn man selbstbestimmt darüber entscheidet, wofür man seine Zeit und seine Energie einsetzt und investiert.
Ja, ich habe darüber wirklich lange nachgedacht und das ist auch was mich immer wieder umtreibt, denn es ist richtig, dass man sich mit Dingen beschäftigt, wo du dir hinterher einfach die Frage stellst, also warum habe ich da meine Zeit für verschwendet oder dafür eingesetzt und auch selbst mit Gedankengängen oder weiß ich nicht, also oftmals sind es ja zwischenmenschliche Dinge. Sowohl im Privaten als auch im Beruflichen, wo man sich wirklich dann manchmal so, also zumindest wenn man sich reflektieren kann, hinsetzt und sich überlegt, so warum war das jetzt wirklich notwendig, sich damit auseinandersetzen oder mit sich da auch manchmal reinzuschreiben. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mich gerne, wenn mich etwas erstmal interessiert, sowohl positiv wie negativ, dass ich mich auch voll und ganz in so da so rein moderieren kann. Und auch mit auseinandersetzen kann, also intensiver als überhaupt notwendig. Und weil ich manchmal denke, es ist doch wichtig, gründlich zu sein. Aber oft ist es ein Trugschluss, weil würde man seinem Instinkt folgen, würde man vielleicht relativ viel früher merken, dass das eine Einbahnstraße ist oder eine Sackgasse. Ich habe dann auch bei der Unterzeile, die du ja auch gewählt hast für die Folge, nämlich Mut, Nein zu sagen, das ist ja eigentlich so was elementar ist, was uns allen, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch schwerfällt. Nicht nur Nein anderen gegenüber zu sagen, sondern auch sich selbst gegenüber Nein zu sagen. Und auch wirklich sehr konsequent zu sein und für sich dann Wege zu finden, sich eben rechtzeitig auch zu lösen von Gedankengängen oder von Verhaltensweisen anderer oder. Und mir fällt das schwer. Also ich bin vielleicht einfach auch grundsätzlich ein Mensch, der zu viel denkt manchmal und auch der zu viel interpretiert. Ich ärgere das auch und ich versuche da auch besser zu werden und vieles auch auf einer eher sachlichen Ebene zu betrachten. Wenn man aber so auch gerne Harmonie mag, dann glaube ich, neigt man per se auch dazu, sich Mühe zu geben oder auch zu viel Mühe zu geben, diese Harmonie herzustellen. Und ich habe das öfters in der letzten Zeit im Beruflichen, dass ich hinterher denke, mein Gott, wann lernst du eigentlich nicht nur Nein zu sagen, sondern an den richtigen Stellen auch die Vollbremsung zu machen und in die andere Richtung zu fahren und zu sagen, Scheiß drauf, ist mir wirklich egal. Und immer wieder in dieselben Fallen zu tappen manchmal, das ist was ich bei mir wirklich total nervig finde und woran ich arbeite. Ich habe mich jetzt gerade heute wieder auf so ein Experiment eingelassen, wo ich jetzt mal vertraue und denke so, wird alles gut. Und ich weiß für mich, kennst du solche Situationen, eigentlich willst du es nicht mehr machen, eigentlich willst du Nein sagen und zwar sehr konsequent und du lässt dich doch nochmal drauf ein. Und das ist aber dann so, dass der entscheidende Moment, wenn das krachen geht, weiß ich, never ever again. Niemals. Also vielleicht hat es das dann auch noch gebraucht. Ich hoffe, dass es nicht passiert und ich hoffe, dass auch mal das Gute siegt. Also, dass ich mich täusche und mein Gefühl falsch war und ich wirklich einfach positiv überrascht wäre. Das wäre wirklich mal genial. Dann hätte sich das Nicht-Nein-Sagen gelohnt. Aber die Frage ist, ob das passieren wird.
Ja, das werden wir vielleicht in einer der nächsten Folgen von dir hören. Bei deinem Mental Health-Moment der Woche. Weil vielleicht hast du ja mal, bevor es knallt, Nein gesagt, um das Knallen oder eben das Scheitern oder was auch immer, dass es dann doch zu einer unglücklichen Situation kommt, zu verhindern. Das ist ja streng genommen sogar aus meiner Sicht betrachtet die einfache Variante, Nein zu sagen. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, immer wiederholt gewisse Dinge macht, wo man sich bei jedem Mal eigenständig zu verstehen gibt, du willst das doch gar nicht, jetzt machst du es aber schon wieder, dann hofft man ja vielleicht sogar, dass es mal eben Peng macht und man dann sagen kann, Alibi mir, ja wunderbar, jetzt bin ich raus aus der Nummer, siehst du, Gott sei Dank. Aber viel schwieriger ist ja, und ich glaube schon, dass wir oft aus Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, Unsicherheit, Angst, oder auch Angst vor Ablehnung, einfach zu Dingen häufig Ja sagen, die uns mental überfordern. Jetzt nicht vielleicht körperlich, von den Skills und so weiter, aber mental dahingehend überfordern, weil die uns einfach stressen. Mhm. Also weil wir schon eigentlich bei der Anfrage, die wir bekommen, egal ob wir sie in schriftlicher oder in verbaler Form, dass es uns eigentlich schon so den Magen zuschnürt, und wir denken, boah, wie komme ich hier aus der Nummer raus? Ja, da sage ich einfach mal zu. Und das ist natürlich schon, das nehmen wir halt mit. Das ist wie so ein Gepäckstück. Und wir haben schon über Gepäck in vielen Bereichen. Und packen uns noch mal ein Söckchen rein und noch mal ein Buch. und nochmal Flüssigkeit über 100 Milliliter und wissen nicht, wie wir das durch die Sicherheitskontrolle bringen wollen. Und deshalb, wenn man das Gesetz oder eben Sturgeons Aussage anders formuliert, mit den 90% von allem ist Mist, dann ist es halt auch so, dass man sagen könnte, 90% der Dinge, zu denen du ja sagen könntest, sind entweder nicht wichtig oder sind nicht gut für dich. Und das ist natürlich ein sehr hoher Prozentsatz, über den man sich mal Gedanken machen muss. Oder anders formuliert, dass man sich mal Gedanken darüber machen sollte, was und wer ist mir wichtig. Und ich glaube, dass dann automatisch die Liste wirklich klein ist. Weil natürlich würde man, also ich sag mal, einfaches Beispiel, obwohl der Vergleich hinkt, weil man kann die Personen nicht miteinander vergleichen, aber trotzdem, zum Beispiel, meine Eltern sind mir wichtig. So, wenn meine Eltern auf dieser Personenliste erscheinen, die mir wichtig sind, boah, dann wird's unheimlich schwer, diese Liste noch weiter fortzuführen, weil du die Personen, die dann noch dazukommen, nicht gleichsetzt mit deinen Eltern, aber zumindest in einen Koffer packst. So, aber automatisch wird diese Liste klein. Oder wenn man sagt, mein Partner ist mir wichtig. So, boom, dann wird es sehr eng. Heißt aber, die andere Liste von Personen, die eben nicht diese Wichtigkeit haben. Ich möchte nicht sagen, die unwichtig sind, weil nochmal, wir reden gerade über Menschen, wir reden nicht über Tätigkeiten. Da kann man sagen, das ist unwichtig. Ne? Aber wenn es um Menschen geht, dann möchte ich nicht wichtig oder unwichtig sagen. Aber weniger wichtig kann man schon behaupten. Und diese Liste wird unheimlich lang. So, aber die Frage lautet dann am Ende, wer verlangt dir mehr ab? Und meistens ist es die Liste der Menschen, die weniger wichtig sind, die verlangen dir mehr ab, weil die auch teilweise ungeniert sind, weil die Hemmschwelle gering ist oder weil Total. Die einfach sagen, dass der bei der Thematik kann der mir helfen, den texte ich jetzt an, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ja gut, aber der könnte ja was anderes zu tun haben oder sich auf die Leute konzentrieren, die auf der Liste stehen, die wichtig sind. So, und glaube, dass wir uns darüber einfach zu wenig Gedanken machen, dass wir uns wirklich, bevor wir über Erledigungen sprechen, über Aufgaben, über To-Dos und was weiß ich, dass wir uns versuchen sollten, auf die Menschen zu konzentrieren, die wichtig sind, und das ist eine kleine Gruppe. Und wenn man das getan hat und dann noch Ressourcen über hat, Zeit, Energie, Skills, was auch immer, dann kann man sagen, so, das biete ich der anderen Gruppe auch an. Aber ich glaube, wenn jeder sich so an die eigene Nase packt, glaube ich, dass wir unheimlich viel für die Gruppe an Menschen tun und der Gruppe an Menschen zur Verfügung stehen, die eben nicht in der Ober- oder Top-Wichtig-Gruppe ist.
Glaube ich auch. Glaube aber auch, dass, also nochmal zurück, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass 10% oder 90% Mist sind und die 10% eigentlich das sind, was gut ist, was uns gut tut, was uns weiterbringt, was, keine Ahnung, dann würde das ja eigentlich bedeuten, dass wir noch 90% unserer Zeit nochmal überdenken müssen. 90% unserer Zeit.
Ja.
Haben wir die denn jetzt irgendwie wirklich gut und sinnvoll eingesetzt und bringt uns das wirklich was? Es ist ja auch nicht so, dass es immer ein Riesen-Benefit sein muss. Vielleicht ist das auch so ein bisschen etwas, womit wir uns so ein bisschen beruhigen können. Ja. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie, guck mal, was ganz Stumpfes. Du machst deinen Kindern irgendwie ein Butterbrot und mit ein bisschen Leberwurst drauf oder so. Keine Ahnung.
Aber das ist die Könnte Gruppe der sagen, wichtigen Leute.
Das ist die Gruppe der sehr wichtigen Leute.
Richtig, also da bin ich schon, das ist für mich eigentlich schon 10%. Ne? Also das wäre
ist 10%.
Richtig, das wäre für mich 10%. Aber ja, da gibt es viele andere Dinge, die dauern deutlich weniger, also brauchen deutlich weniger Zeit, halten mich aber vom Brotschmieren ab.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Exakt. Und Jetzt könnte man sagen, naja, aber das könnte man doch auch irgendwie lassen. Das können die doch auch selber machen. ja. Man könnte aber auch sagen, naja, vielleicht habe ich aber auch am Tag vorher so viel Zeit mit Scheiße verbracht, dass mir die Zeit in der Tat fehlt, weil ich viel zu spät nach Hause komme und das andere machen müssen und ich es eben nicht machen kann. Und das sind genau die Punkte, die aber, finde ich, wahnsinnig schwer sind. Und auch beim Thema Mental Health ist es so, dass ich auch bei mir feststelle, dass es auch im weitesten oder im weitesten Sinne die 10%, nenne es mal auch in meinem inner Circle. Da gibt's so Ausfransungen und da habe ich jetzt gerade einen Podcast zum Beispiel von jemandem gehört, um drei Ecken eben in meinem Inner Circle, wo ich so denke, ich habe irgendwann nach einer halben Stunde ausgemacht, habe mich dann aber auch geärgert, weil ich gedacht habe, warum gibst du dir 30 Minuten kompletten Schwachsinn, eine Peinlichkeit nach der nächsten und keine Ahnung. Nein, es war wirklich einfach insgesamt von vorne bis hinten schlecht und ich habe es nur deshalb gemacht, weil es eben irgendwie in meinem Inner Circle, weil es ihn doch irgendwie berührt hat. Und von den Protagonisten her, da denke ich mir dann so, oh Mann, ich habe mich so geärgert, weil diese 30 Minuten habe das beim Hundespaziergang gemacht und ich habe gedacht, Mann, die Vögel fangen an zu zwitschern, die Bäume schlagen geradeaus. Du hättest jetzt irgendwie wahnsinnig gut Me-Time haben können und hättest einfach wirklich nur mit den Hunden zusammen durch den Wald gehen können. Was machst du? Du hörst dir so eine Krutze an. So, das ist eindeutig 90%, also wirklich eindeutig, aber versteckte 90%. Und das finde ich so das Brutale, weil du, wenn es um die Mental Health geht, also ich hätte sicher viel besser durchatmen können in den 30 Minuten ohne diesen Quatsch-Podcast. Und hier finde ich es halt einfach, das ist die Herausforderung, rechtzeitig zu erkennen, nach 3 Minuten aus, aber es war auch wie ein Unfall, ich musste immer weiterhören. aber wirklich nach 3 Minuten dann einfach auch wirklich zu erkennen, das, was du da gerade tust, das, was du da gerade hörst, ist wirklich laut Sturgeon sowieso Mist. Mach es aus. Und irgendwas hindert uns doch trotzdem dran. Und trotzdem ist es so, dass wir im Overload sind und auch komische Reaktionen zeigen. Wir haben da oft drüber gesprochen in diesem Podcast, dass Menschen, die augenscheinlich sich zu viel mit den 90% beschäftigen, dass die manchmal auch Reaktionen zeigen, wo wir beide sagen, wow, okay, was ist da mit den Menschen los?
Ich glaube, was uns auf der einen Seite davor abhält, ist die Angst, etwas zu verpassen. Ob das jetzt Wissen ist, News, Klatsch und Tratsch, was auch immer. Und das andere ist natürlich schon auch irgendwo, dass man eventuell auch Schuldgefühle bekommen könnte. So nach dem Motto, ja, ich war jetzt nicht oder stand jetzt nicht zur Verfügung und habe mich rausgezogen. Das war eventuell egoistisch. Auch Egoismus ist in dem Zusammenhang ja fast gewünscht. Das darf man ja nicht vergessen. Also wenn man sagt, klar, ich sage nein, dann möchte ich ja, dass mein Fokus auf etwas Bestimmtes gerichtet ist, dass man eher ausgeglichener ist, dass man vielleicht sogar gesünder dadurch ist und weil man weniger Stress hat und unterschwellig frustriert ist und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch, dass man die Erfahrung, also diese Neinsager-Erfahrung erstmal machen muss. Gab einen schönen Film, ich glaube in den 90er Jahren war das mit Jim Carrey. Ich glaube, der hieß sogar Der Ja-Sager. Da musste er quasi auf, egal was kam, musste er Ja sagen. Aber der Neinsager wäre für mich eigentlich viel spannender, weil es ist echt schwer. Es ist schwer, Nein zu sagen. Weil vieles ist ja auch aus einem Hilfebedürfnis heraus. Aber ich habe mal in bestimmten Dingen, wo ich mir gedacht habe, okay, du musst, um wirklich die Zeit sinnvoll und auch fokussiert einsetzen zu können, habe ich bei bestimmten Dingen schon mal so das Nein-Sagen mal etabliert, um zu gucken, wohin das führt. Also ich habe ja das habe ich, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge skizziert mit dem Thema, dass ich ja irgendwann WhatsApp deinstalliert hatte. Die ja. Geschichte habe ich ja erzählt. Das war ja mein Nein zu einer bestimmten, zu einem bestimmten Kanal. Nicht, nochmal, nicht zu Menschen, weil die Menschen, die mit mir in Kontakt treten wollen, die schaffen das bis heute, auch ohne WhatsApp tatsächlich. Mhm. Aber ich habe damit eine gewisse Gruppe von Kanälen, nenne es mal bewusst so, abgeschaltet. So, ohne dass diese Kanäle sich jemals wieder regeneriert oder erneuert oder auf andere Kanäle umgeswitcht sind. Was mir jetzt letztendlich vielleicht das ein oder andere verwehrt haben könnte. Fakt ist aber, dass mir das unheimlich viel Zeit gebracht hat. So, und dann ist die Frage, was ist wertvoller? So, wenn ich mehr Zeit habe und weiß schlimmstenfalls nichts mit dieser Zeit anzufangen, kann ich sie immer noch in die Gruppe investieren, wo die wenigsten Leute aufgelistet sind, nämlich die der wichtigen Menschen, weil die können mit meiner Zeit, die ich nicht weiß einzusetzen, immer noch am meisten anfangen. Und das andere Thema, auch ganz spannend, ist das Thema Vorträge. Also wir werden gerne mal eingeladen, jetzt ärztliche Kongresse und ich, irgendwann war es so, das war vor allen Dingen noch schwieriger zu der Zeit, als ich aktiv als Mannschaftsarzt gearbeitet habe, weil da waren die Wochenenden meistens dem Fußball gewidmet und die freien Wochenenden, wenn es denn mal welche gab, idealerweise der Familie so. Und dann kamen aber noch Vortragsanfragen. Und dann bin ich irgendwann hingegangen, habe gesagt, nee, du musst das radikal kürzen, du musst Nein sagen. Und erster Gedanke war, ja, aber dann kriegst du keine Einladungen mehr. Weil dann wissen ja, pass auf, den haben wir jetzt dreimal eingeladen, der kommt nicht. Dann sprechen die miteinander, Veranstalter X, Veranstalter Y, ey, was ist mit dem Yildirim, können wir den einladen? Na, brauchst du gar nicht, der meldet sich nicht oder der sagt eh ab. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, aber getreu dem alten WhatsApp-Deinstallationsmotto, wer mich einladen möchte, wird das tun. Dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Und am Ende war es so, ich habe reduziert, habe gesagt, ich mache so und so viel Veranstaltungen pro Jahr oder besser gesagt pro Halbjahr, damit nicht alles in die erste oder in die zweite Jahreshälfte fällt. Und das hatte zur Folge, dass ich immer mehr Anfragen bekommen habe, obwohl ich immer weniger mit Ja beantwortet habe. Völlig Banane eigentlich. Und deshalb kann ein gezieltes Nein sogar dazu führen, dass man selber viel mehr Ja's bekommt. Also deshalb schließt das eine das andere nicht aus. Aber man muss für sich selber einfach gewisse Entscheidungen treffen und wirklich sich aufs Wesentliche konzentrieren, weil wir ja auch heute bei deinem Mental Health Moment der Woche einfach gemerkt haben und sicherlich nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal, dass unsere Lebenszeit die kostbarste Ressource ist. Und die darf man nicht verschwenden. Die darf man nicht verschleudern. Nur weil man denkt, ja, aber das geht ja nicht und ich muss ja und ich muss erreichbar sein. Nein, musst du ja nicht. Musst du gar nicht.
Hm. Hm. Ja, also, ja, also ich stotter jetzt hier deshalb so ein bisschen rum, weil das natürlich so ein bisschen mit der Situation zu tun hat, in der ich auch stecke, und das hat mehr sowas mit dem Beruflichen zu tun, weil ich fest davon überzeugt, oder weil natürlich dann irgendwie auch so ein bisschen die Angst, wird zu viel gesagt, aber so die Sorge mitschwingt, ja, wenn du da jetzt Nein sagst, ist das wirklich geschäftsmäßig clever, das zu tun, oder verbaue ich mir da halt irgendwie auch was? So, ne? Und auf der anderen, ich will ja auch nicht unbedingt, sag es jetzt mal ganz stumpf, Arschlöcher erziehen, weil Arschlöcher bleiben Arschlöcher. Und wenn du da zu viel reingibst, dann beschäftigst du dich einfach zu lang mit Arschlöchern. Und ja. und deshalb habe ich ja auch vorhin gesagt, so ein bisschen verklausuliert, dass ich das jetzt nochmal probiere und schaue einfach, wohin es mich führt, so diese letzte Patrone, diese letzte Chance, Vielleicht kann das jemand dann einfach auch so meinen Eindruck, der auf meiner Festplatte abgespeichert ist, auch relativieren. Auch diese Chance, glaube ich, muss man einräumen. Und auch diese Chance würde ich dann, dass du jemandem diese Chance gibst, zu den 10% zählen. Die können aber auch sehr schnell, wenn sie dann, wenn es ins Negative geht, dann bei den 90% wieder landen. Also ich glaube, das ist eben genau dieses Spiel, wo du aufpassen musst, dass du nicht in Stein meißelst, sondern einfach auch offen bist und vielleicht dann auch den Mut hast, zu offen zu sein und zu sagen, so, ja, das kann 90% werden, es kann aber hoffentlich auch zu den 10% gehören. Und das wird sich dann zeigen. Ganz interessant finde ich, dass wir jetzt über das Deutschen reden, was aber auch interessant ist, dass auch andere schon mehr oder weniger ja zu vergleichbaren Thesen oder Beobachtungen gekommen sind. Zum Beispiel der französische Philosoph und Autor Voltaire. Und zwar hat er im Jahr 1748 mal geschrieben, zu allen Zeiten, in allen Ländern und in allen Genres viel Schlechtes und wenig Gutes gibt. Also das heißt, also auch er ist so ein bisschen in der Verlagerung eher bei den 90%. Also er hat es auch anders gesagt, ja, aber er sagt halt viel Schlechtes, wenig Gutes. Also das heißt, ohne jetzt 90-10-Rechnung aufzumachen, geht auch er als Philosoph davon aus. Es gibt ein paar andere, die das ähnlich anders verklagen. Also ich glaube, die These ist vielen bekannt. Und auch ein Voltaire wird wahrscheinlich relativ wenig über Mental Health gewusst haben. Aber instinktiv, glaube ich, ist das etwas, was die Menschen ein Stück weit einfach auch begleitet, immer schon begleitet hat, vielleicht auch zu sondieren oder besser bei den 10% zu werden und die 90% vielleicht einfach auch auf die Seite zu packen. Aber ich merke, wo wir darüber sprechen, dass es sehr, 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 sehr viele Momente gibt, wo ich vielleicht einfach mal ausprobieren müsste, schneller Nein zu sagen. Auch mit den Konsequenzen dann zu leben und mal zu gucken, was passiert denn dann? Also, weil wenn man es nicht probiert hat, dann wirst du natürlich schwerlich wissen, was dann passiert, wenn du das dann einfach mal so machst. Also ich habe jetzt gerade so eine Situation, wo ich ja bewusst jetzt heute wieder Ja gesagt habe und gedacht habe, so, okay, mal gucken, was daran passiert und ob es vielleicht doch gut wird. Aber es wäre vielleicht auch interessant gewesen zu sagen, nein. Es ist irgendwie verführerisch. Nein, es ist nicht cool. Es ist nicht geil, so wie das läuft. Es ist einfach nicht geil. Ja. Und mein Bauchgefühl, und das ist immer so das, worauf ich mich meistens verlassen kann, oder es ist self-fulfilling prophecy oder so, dass ich mich da jetzt rein moderiere und dann ist das, und deshalb wird's dann auch vielleicht wirklich wieder negativ. Ich hoffe das nicht. Ich hoffe, dass ich mal die 10% irgendwie mitnehmen kann. Aber auch da ist es so, ich habe mehrere solche Geschichten, unter anderem eben eine davon, wo du auch Arbeitsleben, wo ich hundertprozentig davon ganz, ganz, ganz klar überzeugt war, das sind die 10%. Das, was ich gerade hier verhandle, sind 10%. Du, ich kann dir sagen, wir sind sowas jetzt bei 90%, aber sowas von bei 90%, weil ein potenzieller Kunde sich wegghostet. Und zwar ist die Fallhöhe recht hoch, wo du sagst, ja, und super, und das ist ja, na, das wird großartig. Und wir passen da sehr gut zusammen. Und es ist alles, ach, es wird ein Traum. Es ist, wollen wir nicht heiraten? So, das wird noch fehlen. Und plötzlich ist sehr viel Stille. Wirklich sehr viel Stille. Mehr, als du dir vorstellen kannst. Und dann denkst du, okay, wow, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Alles hätte ich mir vorstellen können. Auch, dass man sagt, nee, man kommt nicht zusammen oder was auch immer. Völlig legitim, alles total okay. Und aber, dass wirklich weggeghostet wird, das ist etwas, wo ich denke, okay, das ging wirklich rasend schnell von 10% auf 90. Ich merke gerade, es tut meiner mentalen Gesundheit nicht gut.
Du musst das üben. Du musst mal üben mit dem Nein.
Muss mal üben mit dem Nein.
Mhm. Ja, ich glaube ja.
Kriegst du das also hin? Ja, also kriegst du das gut hin?
Ja, mittlerweile schon, aber bei einer Gruppe fällt es mir schwer, nämlich bei meinen Kindern. oder überhaupt einfach auch bei meiner Frau, also es, bei wirklich Menschen, die mir echt nahe stehen, da fällt es mir schon schwer, weil das ist dann immer so ein Nein, wo du ja, wie soll ich das formulieren, wo du halt schon auch einfach gerade bei Kindern, das führt zu Herzschmerz. Also du weißt, dass du einem Kind für diesen kurzen Moment, weil Kinder ja auch wirklich sehr, teilweise sehr euphorisch sind und dann auch sehr betrübt und keine 15 Minuten später das eigentlich wieder vergessen haben. Aber in dem Moment tut das schon irgendwo auch weh. Aber letztendlich weißt du auch da, dass das Nein, je nachdem, um was es natürlich geht, ja auch irgendwo jetzt gerade, wenn es auf Kinder bezogen ist, ja ein erzieherisches Moment ist. Und deshalb versuchst du da natürlich, dich auch zu disziplinieren, um manchmal auch ein bewusstes Nein zu setzen. Aber es fällt mir in der Gruppe fällt es mir schwer. Alles andere, gerade beruflich muss ich sagen, da bin ich mittlerweile sehr stringent, weil ich aber auch gemerkt habe, dass es gut tut, also wirklich unternehmerisch gut tut, den Fokus auf den Dingen zu behalten, die man auch mittel- und langfristig, auch wenn wir gemerkt haben, dass das Leben auch kurze Momente bietet, aber den Fokus auf diese Dinge wirklich beizubehalten, da gelingt mir das sehr gut und ist auch sehr erfüllend, das muss ich wirklich sagen. Sicherlich ist es auch nochmal aus der Perspektive etwas anders, ob man jetzt selbstständig ist oder angestellt, wobei ich viele Dinge auch im Grunde als Angestellter für mich entschieden hatte und durchgesetzt habe. Aber es fällt mir aus der selbstständigen Rolle heraus, weil ich weiß, ich trage das maximale Risiko für mich, für natürlich auch gemeinsam mit meinen Partnern, für meine Familie aus der Sicht eben des Haupteinkommens. Aber es ist trotzdem unheimlich belebend und wirklich auch immer wieder neu ermutigend zu sagen, gewisse Dinge mache ich einfach nicht, weil sie wirklich auch gegen meine Einstellung sind, gegen Credos sind, manchmal auch ethisch begründet sind und so weiter und so fort. Und deshalb beruflich betrachtet gelingt mir das super. So muss ich sagen. Da muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, super. Also man muss sich das, wenn man selbstständig ist oder auch generell, man muss sich das leisten können. Das ist ja schon auch Teil der Wahrheit. Und sich diese Unabhängigkeit einfach auch aufbauen, das ist das, was ich auch, das ist gerade so das, was bei mir im Jahr 2025 ja über allem steht, Unabhängigkeit. Und das war leider, was das beruflich angeht, nicht immer, wenn man ganz dabei ist, nicht immer so, aber auch jetzt nicht so doll schlimm. Also man müsste nur mutiger sein, aber das würde dann auch immer wieder bedeuten, und das ist, finde ich, so brutal, dass man, nur weil man mutig ist, dann eventuell in Schwierigkeiten kommt, nicht für sich selbst, sondern einfach auch vielleicht für den einen oder anderen Mitarbeiter oder so. Ja? Und das will ich halt einfach auch gar nicht. Und dann nehme ich lieber im Kauf, dass ich vielleicht einfach noch ein Jahr länger brauche, um das dann am Ende zu erreichen. Aber ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Und deshalb ist es auch immer so wahnsinnig schwer, dann diese Entscheidungen zu treffen. Ich hatte gerade auch wieder heute so eine Diskussion, weil ich gesagt habe, naja, vielleicht können wir dann auch irgendwie einen Switch machen. Vielleicht können wir dann, naja, aber vielleicht können wir, das sagte mir mein Co-Geschäftsführer, naja, vielleicht können wir das aber auch beides trotzdem noch machen. Also er holte mich dann quasi so ein bisschen zurück, obwohl ich mutig sein wollte, holte er mich dann wieder so zurück in die sehr, 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 sehr realistische Sichtweise. Also auch daran muss man arbeiten. Das war jetzt mit Sicherheit nicht, gehörte nicht zu den 90%, dass er das dann einfach so gemacht hat, weil ich natürlich auch weiß, warum er das tut. Auf der anderen Seite, ja, würde ich es gehört Mut dazu und es gehört sicher einfach auch der Faktor dazu, dass man es sich leisten können muss. Und boah, das fällt mir wirklich schwer, obwohl man dann auch wieder überlegen muss, was bedeutet das denn, sich das leisten zu können? Also welche Abstriche muss ich denn dann wirklich machen?
Ja.
Und wenn man ehrlich ist, vielleicht hat man doch eher die Möglichkeit, mal Nein zu sagen und die Dinge dann einfach auch auszuhalten. Das, ja, das ist wirklich schwierig. Also ich stecke da immer wieder in der Zwickmühle und ich bin nicht gut darin. Bin mutig, glaube ich schon, aber ich gehe nicht gerne Risiko. Aber da bist du, glaube ich, anders. Ich glaube, du bist schon auch jemand, der auch schon so tough ist und auch so einen Schalk hat. Ich sehe dich gerade und also wenn ihr das da sehen könntet, es ist so ein suffisantes Grinsen, dass man eigentlich als professioneller Pokerspieler hatte.
Ohne Sonnenbrille. Und das ohne Sonnenbrille.
Ohne Sonnenbrille, genau. Und Burak hat ja sowas davon, ne? So, der hat ja so ein Gen in sich. So ein bisschen so ein Zocker ist er schon auch. Oder? Ja, doch schon. Bisschen schon.
Ja, definitiv. Definitiv. Risiko ist ein großes Wort. Mhm. Letztendlich und auch meiner Meinung nach sehr breit definierbar. Ich würde es sogar so formulieren, dass ich das Risiko respektiere und daher einfach mag. Mhm. Weil letztendlich, ohne jetzt ausschweifen zu wollen und auch beim Thema natürlich zu bleiben, aber...
Neue Folge,
genau.
Risiko.
Neue Folge. Für mich ist halt vieles hochriskant, was für 90%, was für 90% Sicherheit bedeutet. Also was für 90% Sicherheit bedeutet, ist aus meiner Sicht hochriskant. Und ergo, was für 10% Sicherheit bedeutet, ist für 90% hochriskant in dieser Gleichung. Und die Frage ist, auf welcher Seite steht man? Und ich stehe auf der 10% Seite, was das Thema Risiko angeht. Weil die Risiken, die ich eingehe, bieten mir ein hohes Gefühl der Sicherheit. Und deshalb bin ich risikoaffin. Sehr sogar.
Ach, ja. Das ist schön. Ja. Das ist sehr schön. Also ich würde sagen, ich nehme da jetzt erstmal einiges mit aus dieser Folge. Ich freue mich auf die Risikofolge. Ich habe so ein bisschen. Schnitzen. Ja, die müssen wir schnitzen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es ein sehr schönes Thema sein könnte. Was macht dein Risiko mit deiner mentalen Gesundheit? Das könnte nämlich sein, dass es sehr gut tut. Es könnte aber auch sein, dass zu viel Risiko oder an der falschen Stelle eingesetzt natürlich dann auch dazu führen kann, dass es nicht so richtig gut tut. Ich danke dir mal für 10% heute und denke mal über Surgeon nach und vielleicht lese ich auch nochmal Voltaire heute ab.
Das ist auch schön. Danke dir, mein Lieber. Ein wunderbares Wochenende an alle und eine gute neue Woche, in der wir uns dann hoffentlich wiederhören.
Bis nächste Woche.
Bis dahin.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.